Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Susanne Lurwig und jetzt mit den Medienthemen, unter anderem im Programm die Klage von Herzogin Meghan gegen ein Boulevardblatt, die schwierige Aufgabe, Aborigines in Australien über die Pandemie zu informieren, und wir fragen, wie berichtet man menschenwürdig über Tote in der Corona-Krise? Meghan und Harry, formerly known as Royal Sussex, sind immer wieder mit der britischen Boulevardpresse aneinander geraten, fühlten sich verfolgt, missverstanden, schlecht behandelt. Inzwischen lebt das Paar nicht mehr in Großbritannien, sondern in Los Angeles und hat zu Beginn dieser Woche angekündigt, mit 4 der großen britischen Blätter nicht mehr zusammenzuarbeiten, sprich Anfragen schlicht nicht mehr zu beantworten. Schon vor längerem hatte Herzogin Meghan allerdings gegen die Mail on Sunday geklagt, weil dieses Auszüge aus einem persönlichen Brief an ihren Vater veröffentlicht hat. Heute gab es eine Anhörung. Friedbert Meurer hat sie verfolgt.
Meghan Markle verklagt die Daily Mail. Unter normalen Umständen würde heute Nachmittag vor dem High Court in London ein Pulk von Journalisten und Kamerateams stehen. Aber die Anhörung erfolgt online. Zeugen werden nicht befragt. Auch die Justiz hat ihre Verfahrensweisen der Corona-Krise angepasst. Es ist auch nicht die eigentliche Verhandlung schon, aber im Zentrum steht der ausführliche und handgeschriebene Brief, den Meghan Markle an ihren Vater geschrieben hatte, 3 Monate nach der Hochzeit im August 2018. Dieser private Brief war nicht für die Presse bestimmt.
They wanted to stop this, the negativity and this kind of like witch hunt.
Das Paar will mit dem Prozess die negative Berichterstattung und die Hexenjagd rund um Meghan und ihre Familie beenden, erläutert Meghans PR-Berater Nick E. die Klage. Sie begründen das Verfahren mit der Verletzung des Copyrights, nicht wegen übler Nachrede. Der Vater selbst gab zwar den Brief der Mail on Sunday, die ihn dann abdruckte. Aber nach britischem Recht liegt das Copyright beim Schreiber des Briefs, also bei Meghan Markle selbst. Die Zeitung verweist aber darauf, dass kurz vorher Freunde von Meghan in Interviews aus genau diesem Brief zitiert hätten. Sie habe damit selbst also den Brief in die Öffentlichkeit lanciert. Markle verklagt die Zeitung darüber hinaus, dass ihre Privatsphäre verletzt worden sei. Unaufhörlich berichten die Medien über ihren Bruch mit dem Vater oder ihren Halbgeschwistern, denen das Blatt hohe Honorare für Interviews bezahlt. Sie haben ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Harry möchte verhindern, dass nicht noch einmal geschieht, was mit seiner Mutter passierte. Er möchte hier seinen Standpunkt klar machen. Im Vorfeld der heutigen Anhörung veröffentlichten Anfang dieser Woche Meghan und Harry ihre SMS-Nachrichten an Thomas Markle aus dem Jahr 2018. Die Kurznachrichten sollen beweisen, dass die beiden sich sehr wohl um Meghans Vater gekümmert und ihm Hilfe angeboten hätten. Das mit den SMS hält Camilla Tomini, die Royal Correspondent des Privatsenders ITV, im Videochat für einen Fehler. In der Klage geht es ja auch um die Verletzung der Privatsphäre, dadurch, dass ihr Brief an den Vater abgedruckt wurde. Und jetzt legen sie selbst immer mehr private Dinge offen. Die beiden erzeugen selbststündlich jetzt Schlagzeilen. Das herzogliche Paar aber will die Sache geklärt wissen. Einen außergerichtlichen Vergleich lehnten sie ab, heißt es. Gleichzeitig kündigten sie jetzt an, nicht mehr mit den 4 großen britischen Boulevardzeitungen reden zu wollen. Neben der Daily Mail also nicht mehr mit der Sun, dem Mirror und dem Express. Sie wollen über ihre eigenen Social-Media-Kanäle informieren oder Interviews an ausgewählte, unabhängige Medien geben. Ein Beispiel dafür: Prinz Harry lässt diese Woche über eine Charity sich in ein positives Licht rücken, wie er Eltern behinderter Kinder Mut im Corona-Lockdown zuspricht.
Hi guys, how is everyone? It's certainly strange times. Everyone is.
Zuletzt waren Harry und Meghan auch auf Fotos zu sehen, wie sie geschützt mit Atemmasken in Los Angeles Lebensmittelpakete an Arme verteilten. Alles sehr rühmlich, aber die Presse von der Berichterstattung auszuschließen sei ein Eigentor, findet die TV-Journalistin Camilla Tomini. Der Verband der Zeitungsverleger sagt, das ist Zensur. Und da ist etwas dran. Sie wollen nur noch Propaganda, wenn sie ausschließlich Journalisten ihre Gunst gewähren, die positiv über sie schreiben und auf eine kritische Berichterstattung verzichten, wie man sie von der Presse erwartet.
Jeden Tag von Montag bis Freitag sendet die ARD derzeit ein Extra nach der Tagesschau zur Corona-Krise. Am Dienstagabend waren dort Bilder zu sehen, die auf einige verstörend wirkten. Bilder von Menschen, die unerträgliche Schmerzen hatten und sogar an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Eine Reporterin ist die ganze Zeit mit der Kamera dabei, folgt Schwester Babsi in einem stark ausgelasteten Krankenhaus in Bayern auf Schritt und Tritt. Was ist aus medienethischer Sicht von dieser Art Berichterstattung zu halten? Darüber wollen wir sprechen mit Professor Dr. Alexander Filipowitsch. Er ist Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München und uns nun zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Filipowitsch, die Menschen in dem Beitrag, die sind zwar unscharf gestellt, aber tatsächlich wird auch der Moment des Sterbens gezeigt oder zumindest, wenn die Geräte abgeschaltet werden. Ist das eine Zumutung oder vertretbar?
Ja, also mich hat dieser Beitrag tatsächlich auch angegangen, sozusagen. Also es war ein bisschen eine Zumutung für mich, ihn auch zu schauen. Die Überlegung ist natürlich, ob eine Zumutung manchmal notwendig ist oder vielleicht auch heilsam sein kann. Ich glaube, es ist vertretbar zu zeigen, dass in dieser Krise, an dieser Krankheit Menschen sterben und wie sie sterben. Ich glaube, das gehört auch zur Pflicht der Berichterstattung. Also Journalisten sollen das auch zeigen. Es bleibt aber dann natürlich die Frage, wie man das macht. Es ist ja eine Inszenierung, wenn die Kamera auftritt. Und das kann man gut und das kann man schlecht machen.
Sind solche Bilder nötig? Glauben Sie das tatsächlich, um auf die Gefahren des Virus aufmerksam zu machen, damit das auch dem Letzten klar wird?
Also das ist ein bisschen eine schwierige Kategorie. Ich habe das ja auch ein bisschen vorsichtig eingebracht. Es gibt natürlich die Berichterstattung. Also der Journalismus soll ja zeigen, was ist und was passiert. Das wünschen wir uns ja auch von dem Journalismus. Wenn der Journalismus aber versucht, sozusagen mit viel Wirkung auf etwas hinzuweisen, selber sozusagen eine Agenda hat und zu sagen, nein, wir wollen jetzt, dass die Menschen das unbedingt sehen und wissen, dann wird es immer so ein bisschen brenzlig. Das kann man auch bei Schockfotos oder viele erinnern sich ja noch an den Tod des kleinen Jungs am Strand. Und da haben auch viele Journalisten gesagt, wir müssen das Bild zeigen, um darauf hinzuweisen, wie die Situation wirklich ist. Ich wäre da tatsächlich vorsichtig. Es gibt zwar so etwas wie eine soziale Verantwortung des Journalismus. Also ein Journalismus kann auch engagiert sein und kann auch etwas wollen, aber das nur nach guter Überlegung. Und dann kommt es natürlich darauf an, mit welchen Formaten und wie die Berichterstattung passiert. Und wenn die Kamera ins Spiel kommt, dann gibt es immer so etwas latent voyeuristisches. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch an diesem Beitrag.
Denn im Grunde genommen, die Menschen, die da sterben, die können sich nicht wehren. Und damit ist ja vielleicht ein Stück weit nicht doch auch die Menschenwürde verletzt. Wie würden Sie das sehen?
Also die Situation tatsächlich da in diesem Krankenhaus, in diesem Moment, die Kamera war ja dabei, wo die Atemmaschine auch ausgeschaltet wurde und wo auch die Entscheidung kommuniziert wurde, dass dieser Mensch jetzt austherapiert ist. Das ist ja alles sehr, sehr schrecklich und die Situation ist einfach, ja, ist fast unerträglich. Die Professionalität dieser Krankenhausbesetzung, die schützt einen da ein bisschen vor, weil die natürlich das öfter erleben und da nicht zusammenbrechen in dem Moment. Aber der Zuschauer selber ist, glaube ich, relativ überfordert in diesem Moment. Und natürlich, beim Sterben dabei zu sein mit der Kamera, auch wenn das verpixelt ist und auch wenn man nur die Füße sieht, ist natürlich, da kann man sich die Frage stellen, ist hier die Menschenwürde dieser Person auch in Frage gestellt, sollte man ihn nicht lieber allein lassen, auch wenn er schläft und ohnmächtig ist. Ich denke, in dieser da muss man eine Sensibilität haben. Ich glaube, wie eine Gesellschaft mit dem Tod umgeht, so geht sie ja auch mit dem Leben um. Und hier hätte ich mir etwas mehr Zurückhaltung von der Kamera gewünscht.
Sagt Alexander Filipowitsch, Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München. Herr Filipowitsch, danke für das Gespräch.
Gerne.
Australien steht in der Coronavirus-Krise verhältnismäßig gut da. Es gibt nur wenig Infizierte, wenige liegen auf der Intensivstation und auch die Zahl der Todesopfer hält sich in Grenzen. Das größte Problem des spärlich besiedelten Landes ist es, die Ureinwohner zu informieren. Das sind 500.000 und die haben häufig eine schlechte Gesundheit, chronische Erkrankung und eine ganz geringe Lebenserwartung. Sie zählen zur Risikogruppe und bewohnen das oft menschenleere Outback. Um da hinzukommen und sie zu unterrichten, da haben sich jetzt die Gesundheitsbehörden und Australiens größte Aborigine-Radiostation zusammengetan und halten die Ureinwohner dort im Nordterritorium in ihrer Muttersprache auf dem Laufenden.
I'm Lurika. Yeah, translated.
You translate it? I'll say in English and then you translate it. So I'll start from the top, eh? Okay.
Studio 2 in der Aborigine-Radiostation Karma in Alice Springs, Zentralaustralien. Das Rotlicht ist an, die Aufnahme läuft. Redakteurin Nanette Cox liest Glenn Sharp auf Englisch die neuesten Coronavirus-Verhaltensregeln der Regierung vor. Der Aborigine vom Stamm der Lurica übersetzt sie in den lokalen Ureinwohnerdialekt, der 600 Kilometer weit weg am Rand der Tanami-Wüste gesprochen wird.
COVID-19, known as coronavirus, is a disease that came from overseas.
COVID-19, any kind of coronavirus. This is Nangapalungalian overseas.
Glenn ist einer der Übersetzer. Bei 17 Ureinwohnerdialekten im Nordterritorium helfen gut 2 Dutzend Muttersprachler bei der Informationskampagne mit. Ob Ausgangs- und Straßensperren für entlegene Aborigine-Gemeinden oder Aufrufe, sich häufig die Hände zu waschen. Die Durchsagen werden täglich aufgenommen und über die Karma-Radioprogramme verteilt, rund um die Uhr ausgestrahlt.
Nanagona information nanagona them Aboriginal communities, okay? Gamma sickness nang coronavirus
coronavirus and are nyer buna gana nam COVID-19 yirando aninga nam mal
kenare yang bitnyama COVID-19 narepina enger permanja Northern Territory communities.
Zeit ist kostbar. Wir müssen unsere Leute schnell informieren. Und was ist schneller als der Hörfunk, sagt der Karma-Moderator Warren Williams, der die Coronavirus-Durchsagen koordiniert. Viele Aborigine-Familien lebten zusammengepfercht in Gemeinschaftshäusern, oft 3 Generationen unter einem Dach. Schwarze Australier, glaubt Williams, seien gefährdeter als Weiße.
Well, I'm very, very worried, because a lot of our mob who are not well.
Ich mache mir große Sorgen, denn unseren Leuten geht es nicht gut. Aborigines haben chronische Herz-, Lungen- und Nierenprobleme oder Diabetes. Sie müssen in dieser Krise sehr vorsichtig sein. Eine infizierte Person genügt und das Virus verbreitet sich in einem Dorf wie ein Buschfeuer. Gerade einmal 250.000 Einwohner verlieren sich in Australiens riesigem Nordterritorium auf einer Fläche 4-mal so groß wie Deutschland. 75.000 sind Aborigines, die in kleinen Siedlungen irgendwo im Nirgendwo leben. Ohne Mobilfunknetz ist Kommunikation ein Albtraum, das Radio oft der einzige Draht zur Außenwelt. Und Karma macht Programme von Ureinwohnern für Ureinwohner, die auch ihre Sprache sprechen.
There's so many media outlets that don't have a concept what is happening within our communities across the whole country.
Es gibt zu viele Medienunternehmen, die keine Ahnung haben, was in den Ureinwohnergemeinden im Land los ist, beklagt Michaela Simpson von Karma. Aber unser Sender informiert nicht nur Aborigines. Auch die breitere Öffentlichkeit hört dadurch unsere Geschichten, erfährt von unseren Problemen und was uns bewegt.
Having this platform has definitely opened up a world to not only our mob, but to the wider community as well.
Über 60.000 Hörer schalten täglich im Nordterritorium die Karma-Radioprogramme ein. In ganz Australien sind es 500.000. Bisher sind Aborigine-Gemeinden von Coronavirus verschont geblieben. Die Informationskampagne hat mit Sicherheit geholfen, glaubt Sophie Ettridge vom Verband der australischen Gemeinderadiostationen. Für sie eine Bestätigung, wie wichtig lokaler Hörfunk sein kann. Wenn Minderheiten, wie in diesem Fall unsere Ureinwohner, eine Stimme haben, sagt Ettridge, dann würden sie auch gehört.
I hope they come away with a better understanding of the role that Indigenous media plays in the communities that they represent.
Ich hoffe, dass vielen durch diese Krise klar geworden ist, dass Medien von und für Aborigines eine bedeutende Rolle spielen. Auch unsere Ureinwohner haben das Recht, sich darzustellen. Und eine Aborigine-Radiostation ist ein essentieller Service, der auch von Aborigines selbst geleistet werden sollte.
Media control is an essential service that Indigenous people need to be in control of.
Australien und wie es die indigenen Aborigines über das Coronavirus informiert, Andreas Stummer berichtete. Das war der erste Teil des Kulturnachmittags. Nach den Nachrichten, da geht es weiter mit Kultur, unter anderem mit dem Thema, wie sich die Museen auf eine mögliche Öffnung in der ersten Maiwoche vorbereiten. Am Mikrofon bis jetzt war Susanne Lurweg. Danke fürs Zuhören.